Der Wunsch. Dort. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Dorothea. Sie war 12 Jahre alt und die älteste unter 3 Geschwistern. Weil sie aber so klein und zierlich war, wurde sie im ganzen Dorfe nur die kleine Dot genannt. Ihre Eltern besaßen ein Bauerngütchen nahe am Ufer des Ramboer Sees im Westen der Prignitz. Es war ein bescheidenes Gütchen, gerade klein genug, dass sie es allein bewirtschaften konnten und groß genug, dass sie mit ihren 3 Kindern keine Not zu leiden brauchten, wenn alles gut ging. In der letzten Zeit nun war es so gekommen, dass nicht mehr alles so gut gehen wollte wie bisher. Wenn der Kerstingbauer sonst mit seiner Frau und seinen 3 Kindern am Abend vor seinem Hause saß und über sein Land blickte, war er immer von Herzen zufrieden gewesen, denn schön lag der Kerstinghof am Rande des Dorfes mit weitem Blick über die Felder und Wiesen bis zum schwarzen Saum des Kieferngehölzes. Die dunklen Kiefern, das reifende Korn, der blaue Himmel darüber und die gesunden Kinder an der Seite, das dünkte ihn über die Maßen schön und wert, dafür vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein zu arbeiten. Seit dem Frühling aber lag ihr jüngstes Kind krank in seinem Bettchen. Mit schlaffen Gliedern ruhte es in seinen Kissen und blickte teilnahmslos vor sich hin. Das Kind wird vielleicht niemals gehen lernen, dachten die Eltern sorgenvoll, und sie beschlossen, noch früher aufzustehen und noch länger zu arbeiten, um dem Kinde alles das verschaffen zu können, was der Arzt verordnete, die teuren Medizinen und die Behandlungen im Krankenhaus der fernen Stadt. Aber das Gütchen war eben nur ein kleines Gütchen, und es konnte nicht mehr hergeben, als es besaß, und die Eltern begannen mit Bangen an die Zukunft zu denken. Von den Mühen und Sorgen der Eltern merkte die kleine Dot nicht viel. Sie war mit ihrem Leben immer einverstanden gewesen, so wie es war, bis der verhängnisvolle Abend der Sonnenwende kam. An diesem Abend hatte die Mutter die Strohmatten, wie es sonst nur im Winter geschah, von außen vor die Fenster der Schlafkammer heraufgezogen, damit der Widerschein des Johannisfeuers die Kleinen nicht im Schlafe stören sollte. »Ich würde heute lieber bei den Kindern bleiben«, dachte sie und seufzte. Es war ihr, als könnte sie sich nicht vom Hause losreißen. Weil aber der Vater gewünscht hatte, dass sie die Johannisnacht gemeinsam mit der Dorfgemeinde verbrachten, so blickte sie endlich zum letzten Male prüfend über die Betten. »Dort ist ja gescheit genug, dass sie sich und den Geschwistern helfen kann, wenn es Not tut«, überlegte sie. »Sie weiß, wo die Medizin steht und wie sie zu geben ist. Es wird ja sicher alles gut gehen, wenn es ihr nur nicht einfällt, selber irgendeinen ihrer Streiche auszuführen«, fügte sie hinzu. Darauf seufzte sie noch einmal, löschte die Kerze und schloss die Haustüre hinter sich ab. Kaum aber hatte die Mutter den Schlüssel im Schloss herumgedreht, als Dot sich vorsichtig in ihrem Bett aufrichtete, denn Dot schlief nicht. Die Mutter brauchte nicht zu denken, dass sie sich so einfach ins Bett schicken ließ wie ein ganz kleines Kind. Die Uhr tickte und die Fliegen summten in der Stille. Es war heiß unter der niedrigen Balkendecke der Kammer, und Dot hörte, wie das kranke Mummele schwer und mühsam in seinem Körbchen atmete und wie Gerd sich unruhig unter seinem Federbett herumdrehte. Ein rötlicher Lichtschein drang durch ein Loch in der Strohmatte vor dem Fenster und zeigte wie ein langer Finger gerade auf das Ziffernblatt der Uhr an der gegenüberliegenden Wand. »Ach, warum haben mir doch die Eltern die Freude an diesem Abend verdorben?« dachte Dot, und die Tränen schossen ihr in die Augen, als sie an dem Flackern des Lichtscheins erkannte, wie die Flammen am See anschwollen und zusammenfielen. Dot musste immer wieder auf das hell erleuchtete Zifferblatt der Uhr blicken. Es war eine alte Uhr, und die Ziffern waren groß und schwarz und jede in einem Metallkreis eingelassen. So konnte die Kleine ganz deutlich vom Bett aus erkennen, dass die Zeiger der Uhr auf 11 gingen. »Nun musst du aber wissen, dass die Johannisfeuer eigentlich erst kurz vor Mitternacht entfacht werden sollen. Um die Kleinen aber nicht der feuchten Nachtluft auszusetzen, wird am Ramboer See das Feuer schon angezündet, wenn die Sonne gerade hinter den Opfersteinen von Mellen verschwunden ist. Denn bald danach steigt der Nebelgeist aus dem sumpfigen Ufergrund. Schrecklich ist es, wenn er mit seinen dürren Armen und mit seinen Spinnenfingern nach dir greift. In schlotterndem Gewande schleicht er über die Wiesen, das weiße Laken hoch über den Kopf gezogen. Er liebt es, die Kinder plötzlich an den Schultern zu packen und sie zu erschrecken, wenn sie zu lange draußen bleiben. Da zwickt er sie in die Waden und lässt ihre Zähne klappern. Er kichert dicht an ihrem Ohr und kitzelt sie mit einem Grashalm an der Nase, dass sie niesen müssen. Ja, es ist schrecklich, dem Nebelgeist zu begegnen. Am gefährlichsten aber ist es für die Kleinsten. Er nimmt sie am liebsten ganz zu sich und entführt sie hoch über die Erde. Dort müssen die Armen dann als Lämmerwölkchen mit dem grauen Schäfer weiden. Darum sorgen auch die Bauern am Ramboer See dafür, dass die Kleineren unter den Kindern sogleich nach Hause zurückkehren, nachdem sie gesehen haben, wie das Johannisfeuer angezündet wird. An diesem Abend aber müssen alle aus dem Dorf wenigstens für einige Augenblicke an diesem Feuer gestanden haben. Selbst die Greise, die Kranken und die Allerkleinsten müssen an die reinigenden Flammen getragen werden, von der gesagt wurde, dass sie alle Krankheiten der Seele und des Leibes vertreiben könnte. Dort wusste natürlich, warum die Kleinen vor Anbruch der Nacht so schnell wieder nach Hause eilen mussten. Seit sie jedoch im Mai 12 Jahre alt geworden war, hatte sie fest damit gerechnet, dass sie nun endlich auch in der Nacht dabei bleiben durfte, wenn die schönen alten Lieder gesungen wurden und die jungen Paare durch das Feuer zu springen begannen. Niemals konnte sie einsehen, warum sie nun so plötzlich auch in diesem Jahr mit den kleinen Geschwistern nach Hause gehen musste, gerade als es am allerschönsten werden sollte. Es lag ihr ganz schwer auf der Brust, als sie so in der Dunkelheit in ihrem Bett saß und an ihre Enttäuschung dachte. »Ich möchte wohl wissen, ob ich nicht durch das Loch im Rollladen hindurchblicken kann«, schoss es ihr plötzlich durch den Sinn. »Vielleicht kann ich dann doch wenigstens etwas vom Feuer sehen.« Leise schob sie das Federbett zurück und stieg vorsichtig aus dem Bett. »Darum werden die Kinder ja nicht gleich aufwachen«, dachte sie, während sie auf den Zehen zum Fenster schlich und ihre Stirn gegen die Scheibe presste. Aber ach, nichts konnte sie sehen als ein winziges Fleckchen des rosigen Himmels, der bald heller, bald dunkler wurde. »Wenn ich nur etwas von dem Feuer sehen könnte, nur ein Zipfelchen, dann würde es nicht ganz so traurig sein«, dachte Dot, und dann meinte sie, »ich könnte ja ganz leise in die Wohnstube gehen. Da könnte ich sicher über die Felder und den Kiefernwald hinweg gerade noch ein Ende der Flamme sehen. Das werden mir die Eltern doch sicher gönnen.« Und leise öffnete sie die Tür und schlich in die Nebenstube. Aber ach, auch aus dem Fenster der Stube sah sie hinter den Feldern nur den rot gefärbten Himmel, der bald heller, bald dunkler wurde. »Von hier ist es dasselbe«, dachte sie bitter. »Das haben sich die Eltern wohl auch gedacht, dass man das Feuer nur von der Straße aus sehen kann. Darum sind sie wohl auch so ruhig weggegangen. Aber warum sollte ich nicht ganz schnell einmal hinauslaufen?«, überlegte sie weiter. »Die Kinder schlafen ja ganz fest. Ich brauche nur ganz schnell aus dem Hof hinaus vor das Tor zu laufen und mir die Flammen anzusehen. In dem einen winzigen Augenblick wird ihnen ja wohl nichts zustoßen.« Und während sie so dachte, hatte sie auch schon ihre Schuhe angezogen und die Kleider übergestreift. In einem Nu hatte sie den Schlüssel vom Fensterbrett im Flur genommen, wohin ihn die Mutter nach dem Abschließen zurückgeschoben hatte, und ohne dass sie überlegen konnte, wie es zuging, öffnete sie die Haustür und lief über den Hof und durch das Pförtchen am Tor und die Straße hinaus. Da sah sie, wie am Ende der Dorfstraße über den Hügeln die Flammen zum Himmel schlugen. Ihr Herz begann laut zu klopfen und eine Stimme flüsterte ihr zu: »Du brauchst doch nur die Straße entlang zu laufen zum nächsten Hügel. Von da aus kannst du das ganze herrliche Feuer sehen. Die Kinder schlafen doch ganz fest und Gerd ist ja auch schon 9 Jahre alt.« Und bevor sie noch einen richtigen Entschluss gefasst hatte, liefen ihre Füße schon die Dorfstraße entlang, als hätten sie ein eigenes Leben bekommen, und sprangen den Hügel hinauf. Ja, da endlich sah sie alles vor sich. Hinter der großen Wiese auf dem Hügel der alten Opfersteine von Mellen schlugen die Flammen hoch. Wie riesige Märchenblumen wuchsen sie immer wieder empor, breiteten sich auseinander, verzweigten sich und lösten sich zuletzt los, um wie feurige Vögel in den schwarzen Himmel hinaufzuschweben. Denn plötzlich war die helle Nacht der Sonnenwende vor diesem Feuer in der Dunkelheit versunken. »Ich muss jetzt zurückgehen«, dachte Dot, aber schon war sie in der entgegengesetzten Richtung den Abhang hinuntergelaufen und schritt durch das lange, feuchte Gras der Wiese, gerade auf die Flammen zu. Schon konnte sie unterscheiden, wie dunkle Gestalten der Erwachsenen und Kinder sich um das Feuer herum bewegten. »Vater und Mutter dürfen mich hier nicht sehen«, dachte Dot, Ich muss jetzt gleich zurück, aber sie fühlte, dass sie nun nicht mehr zurückgehen würde, denn sie hatte ein Unrecht begangen, das sie nicht mehr ungeschehen machen konnte, und meinte, dass es nun auch nicht mehr darauf ankam, wenn sie jetzt auch noch das Wunderbare erlebte, das in einer solchen Nacht geschehen musste. Und sie lief geduckt mitten durch das hohe Gras in großer Eile dem strahlenden Lichte entgegen.